Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Polio oder Kinderlähmung gilt in vielen Weltregionen als besiegt. Doch gerade hat der US-Bundesstaat New York den Notfall ausgerufen, nachdem dort vermehrt Polioviren im Abwasser nachgewiesen worden und ein junger Mann an Kinderlähmung erkrankt war. Wir ordnen heute ein, was hinter diesen Fällen steckt und wie groß das Risiko eines Ausbruchs in Deutschland ist. Außerdem gehen wir der Frage nach, ob der Klimawandel die Alpen durch Gletscherabbrüche und Hangrutschungen zunehmend gefährlich macht. Und wir beleuchten die gemeinsame Geschichte von Neandertaler und Homo sapiens, die offenbar deutlich früher gemeinsame Nachkommen hatten als bisher gedacht. Mein Name ist Lennart Pyritz, herzlich willkommen. Im Juli war auf der Nordseite der Marmolata in den norditalienischen Dolomiten ein massiver Eisblock abgebrochen und zusammen mit Wasser und Geröll ins Tal gestürzt. 11 Menschen sind bei dem Gletscherabbruch ums Leben gekommen. Laut Expertinnen und Experten waren die hohen Temperaturen der vorangegangenen Tage und Wochen, die mit dem Klimawandel in Zusammenhang gebracht wurden, ein Grund für das Unglück. Gletscherabbrüche, Hangrutschungen und Felsstürze. Werden die Alpen durch den Klimawandel zunehmend gefährlich? Diese Frage wurde gerade auf der International Mountain Conference in Innsbruck diskutiert. Jan Tolzmann war für uns vor Ort und hat unterschiedliche Stimmen und Einschätzungen dazu gesammelt.
So oder so ähnlich hört es sich im späten Hitzesommer 2022 auf und in den meisten Alpengletschern an. Sie schmelzen und sind damit die Kronzeugen des Klimawandels in Europa. Immer wieder kommt es dadurch auch zu Unfällen, wie zuletzt an der Marmolata. Im Juli 2022 brach ein Teil des italienischen Gletschers ab. Mindestens 11 Menschen starben. Macht der Klimawandel die Alpen also gefährlicher? Dr. Alexander Bast von der Schweizer Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft, kurz WSL, untersucht alpine Massenbewegungen.
Ein direktes Ja oder Nein habe ich dazu nicht. Naturereignisse können häufiger und intensiver werden. Die Gefährdungssituation, die wird sich saisonal verändern und akzentuieren. Und wir erwarten dadurch natürlich, dass sich das Gesicht der Alpen ein bisschen verändert. Wir reden von diesen alpinen Massenbewegungen. Und dazu zählen Prozesse wie Lawinen, dazu gehören unsere Sturzprozesse, sprich ein Steinschlag, ein Blockschlag. Dazu gehören Felsstürze, Bergstürze, Murgänge und Rutschungen.
Talgletscher beispielsweise stabilisieren normalerweise die Bergflanken. Schmelzen die Gletscher, werden sie instabil und das kann zu Felsstürzen führen. Im Inneren eines Gletschers tosen, dann also wenn er taut, oft brausende Sturzbäche, welche ihn weiter destabilisieren und sogar zu einem Zusammenbruch führen können. Auch Abtauprozesse in Permafrostböden können in den Alpen zu Gefahr werden. Diese Böden sind normalerweise ganzjährig gefroren, abgesehen von den oberen Zentimetern in den Sommermonaten. Doch mit steigenden Temperaturen taut der Permafrost auch in tieferen Schichten. Dadurch werden bereits die Hänge des Aletschgletschers destabilisiert, dem größten Alpengletscher. Dr. Marta Chiale vom italienischen Forschungsinstitut für Gewässerschutz in Turin erklärt das Prinzip.
Areas where rocks were safe because of the presence of permafrost.
Permafrost wirkt wie eine Art Kleber, der Felsen im Hochgebirge durch das Eis zusammenhält. Doch Gebiete, wo Felsen auf diese Weise bislang sicher versiegelt wurden, schmelzen jetzt. Das macht die Böden brüchiger und möglicherweise instabil.
Der Grund, warum die Wissenschaftler noch nicht genau sagen können, ob der Klimawandel die Alpen gefährlicher macht, es gibt zu wenige Daten, die oft unsystematisch erhoben wurden und teilweise nur unvollständige Zeitreihen repräsentieren. Das liegt vor allem daran, dass hochalpine Gebiete schon immer nur sehr schwierig zugänglich waren. Eine Lücke, welche die Wissenschaftlerinnen an der WSL in den nächsten Jahren schließen möchten. SeaCam heißt das Programm, das Licht ins Dunkle bringen soll. SeaCam steht für Climate Change Impact on Alpine Mass Movements. Alexander Bast.
Ganz wichtig ist dort zum Beispiel auch sowas wie ein Bodenfeuchtemonitoring. Und dann kommen natürlich noch die weiteren Ansätze, sodass man auch direkt mit beobachten kann, Drohnenflüge. Das sind einfach eher punktuelle Messungen, genauso wie zum Beispiel ein GPS, wo man die Bewegung von Rutschungen detektieren kann oder wo man Blockgletscherbewegungen detektieren kann. Gibt es natürlich von diesen punktuellen auch noch die größere, flächenhaftere Anwendung. Und da kommen jetzt Satelliten ins Spiel.
Zwar kann man heute die meisten alpinen Massenbewegungen noch nicht eindeutig dem Klimawandel zuordnen, aber die Hinweise, dass sie mit der Erderwärmung zunehmen, häufen sich. Die Arbeitsgruppe von Marta Chiale wertet den Einfluss steigender Lufttemperaturen im Sommer auf Steinschläge in den italienischen Alpen über 1500 Meter statistisch aus.
Ja, in den meisten Fällen ist die Temperaturanomalie mit dem Auftreten von Steinschlagprozessen verbunden. Es ist allerdings viel schwieriger zu sagen, ob ein bestimmter Felssturz direkt mit dem Klimawandel zusammenhängt.
Ob und in welchem Ausmaß der Klimawandel die Alpen gefährlicher macht, müssen weitere Studien zeigen. In einem Punkt sind sich aber jetzt bereits alle Wissenschaftler einig. Für bergunerfahrene Touristen, die in den Alpen wandern und klettern, waren die Alpen schon immer gefährlich. Unfälle dürften daher auch durch den wachsenden Massentourismus in den Alpen zunehmen.
Welchen Einfluss hat der Klimawandel auf Gletscherabbrüche und Hangrutschungen in den Alpen? Jan Tolzmann mit Einschätzungen von der International Mountain Conference in Innsbruck. Sie wird durch Viren ausgelöst, durch Schmier- oder Tröpfcheninfektion übertragen und kann zu schweren Lähmungen bis hin zum Tod führen. Seit Impfstoffe gegen die Kinderlähmung oder Polio verfügbar sind, sind die Fallzahlen zum Glück stark zurückgegangen. Die WHO arbeitet seit Jahren daran, die Krankheit ganz auszurotten. Trotzdem gibt es nach wie vor Regionen, in denen der Wildtyp des Virus zirkuliert, etwa in Südasien. Und gerade wurde im US-Bundesstaat New York der Notstand ausgerufen, nachdem dort Polioviren im Abwasser entdeckt und ein junger Mann in Rockland County an Kinderlähmung erkrankt war. Bei den Fällen in New York und ähnlichen Abwasserfunden in Israel und London aus den vergangenen Monaten handelt es sich aber offenbar nicht um Wildtypviren, sondern um impfstoffabgeleitete Polioviren, englisch abgekürzt CVDPV, die sich aus einem Lebendimpfstoff mit abgeschwächten Erregern gegen Polio entwickelt haben. Vor der Sendung habe ich darüber mit Katrin Kehren gesprochen. Sie ist Biotechnologin und Leiterin der Polio-Kommission am Robert-Koch-Institut in Berlin. Am Anfang des Gesprächs hat sie erklärt, wie es zu Infektionen mit solchen impfstoffabgeleiteten Viren kommen kann.
Diese Viren sind vom Lebendimpfstoff abgewandelt, heißt also, die haben sich wieder verändert durch Mutationen. Die passieren vor allen Dingen, wenn man eine Impfung bekommen hat und die dann immer weitergibt, weil es ist ja eine Lebendimpfung, die kann man dann durch eine Schmierinfektion weitergeben oder fäkaloral übertragen. Und wenn das dann in einer Bevölkerungsgruppe passiert, die nicht geimpft sind und das immer über längere Zeit dauert, kann sich das Virus so verändern, dass es wieder neurovirulent, wie wir sagen, wird. Heißt also wieder die pathogenen Eigenschaften, die krankmachenden Eigenschaften der eigentlichen Polioviren, der Wildtypviren wieder erlangt. Und somit dann auch Poliomyelitis auslösen können, also diese spezifischen Lähmungen, die wir kennen. Die Problematik dabei ist, dass nur sehr wenige Menschen mitbekommen, wenn sie so infiziert sind, auch von diesen VDPVs oder Wildtypviren, weil nur einer von etwa 200 wirklich daran erkrankt. Viele haben vielleicht nur einen Schnupfen, andere merken überhaupt nichts. Und dann aber dieser einer von 200, der hat dann diese massiven Lähmungen oder eben eine Meningitis oder Enzephalitis. Und das macht es so schwer, das zu finden. Und das scheint jetzt in New York dann auch der Fall zu sein, dass es da eine Zirkulation gibt. Und man geht bei Polio immer davon aus, dass wenn man einen symptomatischen Fall hat, also eine solche Lähmung oder eine solche Meningitis-Enzephalitis, die durch Polioviren ausgelöst ist, dass es sich dann um einen Ausbruch handelt, weil man davon ausgehen muss, dass sich über 200 Menschen noch mit der Infektion in der Umgebung befinden. Die genetische Sequenz von den Fällen bzw. den Funden in Israel, New York und auch London weisen hohe Übereinstimmungen auf, wonach man davon ausgehen muss, dass sie zusammenhängen. Damit ist es äußerst wahrscheinlich, dass es einen Zusammenhang gibt, der durch Reisetätigkeit aufgetreten ist.
Gibt es Faktoren, die derzeit dazu führen könnten, dass es gerade wieder mehr Poliofälle bzw. mehr Nachweise von Polioviren im Abwasser gibt?
Der Faktor sind natürlich die Impfquoten. Und die sinken in den letzten Jahren in vielen Ländern, unter anderem auch in Europa, unter anderem auch wegen Krisensituationen in Ländern, die politisch nicht sonderlich stabil sind. Fällt auch als erstes das Gesundheitssystem in sich zusammen häufig und Impfungen werden nicht mehr so verabreicht, wie es sein sollte. Impfmüdigkeit gibt es sicherlich auch in verschiedenen Regionen. In Deutschland kommen wir der WHO-Zielgabe von 95% Impfquote mit etwa 90-92% relativ nah, aber es gibt auch Länder, in denen das eben nicht der Fall ist.
In welchen Ländern zirkuliert denn noch der Wildtyp? Also wo treten tatsächlich regelmäßig Poliofälle noch auf?
Regelmäßig Poliofälle treten noch auf in Pakistan und Afghanistan und auch da wissen wir, dass die politische Situation sehr angespannt ist. Und auch die Naturkatastrophen spielen natürlich da auch nochmal eine Rolle, gerade jetzt in Pakistan. Da gehen die Fälle dieses Jahr auch wieder hoch. Woanders werden Wildtypviren nur noch über Einträge gefunden bisher.
Wenn wir das Thema nochmal aufgreifen in London und New York, könnte so etwas auch in Deutschland passieren?
In Deutschland sind, wie gesagt, die Impfraten sehr, sehr hoch im Vergleich mit 90-92%. Sie sind natürlich immer verbesserbar. Aber, weil die WHO sagt ja 95%, um einen Erreger zu eradizieren, wie es ja bei Polio der Fall ist, wie man sich es wünscht. Aber es ist so, die 90% sind schon sehr gut. Heißt also, selbst wenn wir was im Abwasser finden würden, heißt also, ein Eintrag käme, also entweder Wildtypviren oder VDPVs oder was anderes, dann haben wir so eine hohe Impfquote, dass dann relativ schnell dieser Eintrag beendet wird.
Wie würde denn dieser Eintrag vermutlich bemerkt werden? Es gibt ja in Deutschland keine standardmäßigen Abwasseranalysen auf Polioviren.
Es gibt derzeit keine standardmäßige Untersuchung auf Polioviren im Abwasser, das stimmt. Es wird am RKI aber momentan etabliert. Es wird ein Pilotprojekt durchgeführt über die Durchführbarkeit und wo man Standorte entwickeln müsste. Das muss ja systematisch aufgebaut werden. Derzeit führen wir in Deutschland eine Enterovirus-Surveillance durch, weil Polioviren gehören zu den Enteroviren. Und wenn wir die typischen Symptome einer Polio sehen, dann wird auf Enteroviren untersucht. Und dann eben Polio ausgeschlossen, im besten Fall.
Wenn es jetzt, wie gerade in New York, zu so einer Fallhäufung kommt, was sind Gegenmaßnahmen, die die Gesundheitsbehörden in der Hand haben?
Gegenmaßnahmen sind immer die Impfungen. Und deswegen wurde jetzt auch scheinbar in New York City auch dieser Katastrophenzustand ausgelöst, um halt wirklich mehreren Menschen die Möglichkeit zu geben, diese Impfungen zu verabreichen. Das heißt also, jetzt dürfen auch Hebammen und andere im Gesundheitsbereich diese Impfung verabreichen und auch diese Impfungen als Rezept ausstellen. Das heißt, impfen, impfen, impfen. Das ist das Einzige, was man machen kann, wenn man sowas hat. Und auch einen Impfaufruf starten, auch einfach mal auch Erwachsenen sagen, auch wenn das, wie gesagt, Kinderlähmung heißt, diese Poliomyelitis, es trifft eben auch Erwachsene. Das sieht man in dem Fall in Rockland, das war halt ein 20-Jähriger, der betroffen war. Es sind nicht nur Kinder, es sind auch Erwachsene. Und da gilt immer der Aufruf, schauen Sie in Ihren Impfpass, haben Sie die vier Impfungen, die Sie brauchen? Aufgefrischt muss es eigentlich nicht werden. Es ist nicht so, dass Sie es alle 10 Jahre auffrischen müssen. Aber wenn Sie sehr viel reisen, würde ich da schon empfehlen, die 10 Jahre da einzuhalten.
Welcher Impfstoff sollte denn dabei eingesetzt werden? Der Lebendimpfstoff hat ja offensichtlicherweise diesen Nachteil, dass er eben ja dann doch zu Infektionen in einigen wenigen Fällen führen kann.
Also in Deutschland impfen wir generell nur noch diesen inaktivierten Impfstoff, diesen IPV, der halt gespritzt werden muss. Der ist sehr sicher, der schützt auch vor der Erkrankung, aber nicht vor der Infektion. Der Lebendimpfstoff wird vor allen Dingen deswegen eingesetzt, weil er sehr günstig ist, er ist kostengünstig. Und er hat jetzt den Vorteil der Darmimmunität und er macht damit quasi auch eine stille Feierung. Er impft auch im Grunde die Familie zum Beispiel des Impflings mit, dadurch, dass das ausgeschieden wird. Und das nannte man stille Feierung, dass man auch sein Umfeld damit impft. Jetzt ist es aber so weit gekommen, dass die Wildtypviren so weit runtergedrängt worden sind schon in der Zahl, dass halt diese seltene Nebenwirkung oder Wirkung, die der Impfstoff haben kann, nämlich dass er wieder zurück zu einem krankheitsauslösenden Virus werden kann, löst jetzt mehr Fälle aus, als wir tatsächlich Wildtypfälle haben. Es gibt aber neuerdings auch einen NOPV, also einen neueren Lebendimpfstoff, der genetisch so stabil ist, dass er nicht zurück zu der krankmachenden Variante revertieren soll. Der ist aber bisher nur über Notfallzulassung erhältlich und meistens nur in afrikanischen Ländern gerade verabreicht, nicht bei uns.
Polioviren im Abwasser in Israel, London und New York. Katrin Kehren, Leiterin der Polio-Kommission am Robert-Koch-Institut, über Hintergründe und Eindämmungsstrategien.
Forschung aktuell. Folgen Sie uns auf Twitter. Unter DLF Forschung.
Neandertaler und Homo sapiens verbindet eine lange gemeinsame Geschichte. Die beiden Menschenformen waren vor 45.000 bis 50.000 Jahren in Europa nicht nur Nachbarn, sondern auch Eltern gemeinsamer Kinder. So viel war bereits bekannt. Jetzt zeigen genetische Untersuchungen, diese Verbindungen waren keine Einzelfälle. Sie kamen mehrfach vor und offenbar auch wesentlich früher als bislang angenommen. Entsprechende Daten wurden gerade auf einer Paläogenetik-Tagung in Heidelberg vorgestellt. Michael Stang war für uns dabei und fasst zusammen, was über die gemeinsame Geschichte von Neandertaler und Homo sapiens bekannt ist.
Neandertaler hatten lange einen schweren Stand in der Wissenschaftsgeschichte. Mehr als 150 Jahre lang wurden sie als tumbe Keulenschwinger betrachtet, obschon Beweise für ihre kulturellen und technischen Errungenschaften unübersehbar waren. Und sie waren Homo sapiens offenbar auch in anderer Hinsicht näher als gedacht, so Janet Kelso vom Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie in Leipzig. Denn bis zu 2% des Erbguts heutiger Menschen außerhalb Afrikas gehen auf Neandertaler zurück. Und neue Erkenntnisse zeigen, diese Verbindung reicht unerwartet weit zurück.
Until quite recently it was thought that
bis vor kurzem wurde angenommen, dass sich Homo sapiens und Neandertaler vor 45.000 bis 50.000 Jahren erstmals begegneten und dann auch gemeinsam Nachwuchs hatten. Was wir jetzt im Genom von Neandertalern entdeckt haben, ist aber ein Beweis dafür, dass sich die beiden Menschenformen schon früher getroffen haben müssen, viel früher. Unsere Schätzungen liegen derzeit in der Größenordnung von vor 200.000 bis 300.000 Jahren.
Demnach haben sehr früh einzelne Vertreterinnen und Vertreter von Homo sapiens den afrikanischen Kontinent verlassen und wurden dann offenbar von Neandertalergruppen aufgenommen.
So we think that what happened 200 to 300.000 years ago is that
wir gehen davon aus, dass vor 200 bis 300.000 Jahren einige anatomisch moderne Menschen nach Südeuropa und in den Nahen Osten ausgewandert sind. Zu diesem Zeitpunkt lebten dort bereits Neandertaler. Die Auswanderer trafen diese Neandertaler und sie mischten sich mit ihnen. Aber dieses Mal erhielten nicht unsere Vorfahren Neandertaler-DNA, sondern die Neandertaler integrierten Erbgut von Homo sapiens in ihrer DNA. Es ist also das Gegenteil von dem passiert, was wir später sehen, also vor 45.000 bis 50.000 Jahren.
So we sort of see the opposite picture to the one we see later on 45.000, 50.000 years ago.
In der Forschung wird das Phänomen Genfluss genannt. Doch unsere Vorfahren waren nicht die einzigen externen Sexualpartner von Homo neanderthalensis. Es gab ja auch noch die Denisova-Menschen. Diese lebten bis vor gut 50.000 Jahren im Altaigebirge im südlichen Sibirien. Genauer gesagt in der namensgebenden Denisova-Höhle.
Wir wissen auch, dass Neandertaler und Denisova-Menschen gemeinsamen Nachwuchs hatten. Der Genfluss hier ging anscheinend in beide Richtungen. Es sieht so aus, als ob einige Neandertaler Denisova-DNA und einige Denisova-Menschen Neandertaler-DNA trugen.
Weshalb die Gene manchmal in die eine Richtung weitergegeben wurden, mal in die andere, wird eine der großen Forschungsfragen der kommenden Jahre sein, so Janet Kelso. Denn offenbar haben sich die erfolgreichen Genvarianten durchgesetzt. Und die stammen eben von unterschiedlichen Menschenformen. Mal von Neandertalern, mal von Homo sapiens oder eben auch von den Denisova-Menschen. Klar sei nur eine Sache.
The more we look, the more
je mehr wir suchen, desto mehr Fälle finden wir, in denen unterschiedliche Menschenformen Erbgut ausgetauscht haben. Das ist eindeutig kein Zufall. Vor vielleicht 15 Jahren dachten wir noch, das seien sehr seltene Ereignisse. Aber offenbar war das Gegenteil der Fall. Wenn anatomisch moderne Menschen andere Menschen trafen, archaische Menschen, bekamen sie gemeinsamen Nachwuchs. Und der war offenbar auch fruchtbar, zumindest bis zu einem gewissen Grad, denn wir sehen ja deren Nachkommen.
Unklar sei aber weiterhin, weshalb zwei der drei offenbar sehr eng befreundeten Menschenformen, Neandertaler und Denisova-Menschen, heute ausgestorben sind und deswegen alle heute lebenden Menschen zu Homo sapiens, den anatomisch modernen Menschen, gehören.
Die lange Geschichte des Genflusses zwischen Neandertalern und Homo sapiens. Ein Beitrag von Michael Stang. Und damit sind wir bei den Wissenschaftsmeldungen des Tages, heute von und mit Lucian Haas.
In München haben heute die drei für den Deutschen Zukunftspreis 2022 nominierten Forschungsteams ihre Entwicklungen vorgestellt. Darunter ist erstens eine neue Bestrahlungstechnik für die Krebstherapie. Sie gleicht störende Bewegungen eines Patienten während der Behandlung automatisch aus. Ein zweites Team hat eine batteriegestützte Ladestation geschaffen. Sie kann E-Autos besonders schnell aufladen, ohne dabei hohe Anforderungen an das Stromnetz zu stellen. Von Team 3 stammt ein neuartiges Lasermikroskop. Damit lassen sich auch empfindliche, lebende Zellproben in besonders hoher Auflösung schadlos untersuchen. Der Deutsche Zukunftspreis ist mit 250.000 Euro dotiert und gehört zu den bedeutendsten Wissenschaftspreisen in Deutschland. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier wird ihn am 26. Oktober in Berlin verleihen.
Um ein weinendes Baby zu beruhigen, nimmt man es am besten auf den Arm und geht 5 Minuten lang mit ihm herum.
Das berichtet ein Forschungsteam aus Japan im Fachmagazin Current Biology. Es ging in einer experimentellen Studie der Frage nach, ob menschliche Babys eine sogenannte Transportreaktion zeigen, ähnlich wie viele junge Tiere. Wenn zum Beispiel Katzen ihre Katzenbabys aufgreifen und forttragen, entspannt sich deren Körper und das Herz schlägt langsamer. In Versuchen mit 21 menschlichen Babys fanden die Forschenden das bestätigt. Weinende Säuglinge beruhigen sich am schnellsten, wenn die Mütter sie auf den Arm nahmen und für rund 5 Minuten mit ihnen umhergingen. Alle Babys in der Studie hörten in dieser Zeit auf zu weinen, rund die Hälfte schlief sogar ein. Allerdings zeigte sich auch, ein auf dem Arm gerade eingeschlafenes Baby sollte man nicht sofort in sein Bettchen legen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es aufwacht und erneut weint, ist hoch. Besser sei, so die Forschenden, das schlafende Kind noch für 5 bis 8 weitere Minuten ruhig im Arm zu halten, ohne umherzulaufen. So sinke das Baby in einen tieferen Schlaf, aus dem es dann beim Zubettlegen nicht mehr so leicht aufwacht.
Der Umstieg auf erneuerbare Energien könnte der Welt bis Mitte des Jahrhunderts 12 Billionen Euro an Kosten ersparen.
Das schreiben Forschende der University of Oxford im Fachmagazin Joule auf Basis von Modellrechnungen. Für ihre Studie analysierten sie die langfristige Preisentwicklung von fossilen Brennstoffen und von erneuerbaren Energien. Von 2020, rund 100 Jahre zurück betrachtet, stellten sie fest, dass sich die Preise für fossile Energieträger inflationsbereinigt über die Zeit nur wenig verändert haben. Bei erneuerbaren Energien sind die Preise seit der Einführung dieser Technologien aber Jahr für Jahr um rund 10% gefallen. Durch Skaleneffekte sei auch in Zukunft ein weiterer Preisverfall zu erwarten. Investitionen in erneuerbare Energien machten deshalb auch ökonomisch Sinn und sollten weiter verstärkt werden, so die Forscher.
Ein Pilz schrumpft, bevor er das Hirn infiziert.
Cryptococcus neoformans ist ein spezieller Hefepilz. Er gelangt über die Lunge in unseren Körper und kann dann bis ins Gehirn vordringen, wo er eine Meningoenzephalitis hervorruft. Das ist eine kombinierte Entzündung des Gehirns und der Hirnhäute. Auf dem Weg zum Gehirn macht der Pilz allerdings eine ungewöhnliche Wandlung durch. Ein Forschungsteam der University of Utah hat in Experimenten mit Mäusen beobachtet, dass die Pilzzellen immer kleiner werden und andere Gene aktivieren. Dadurch erscheinen auf den Zellhüllen Proteine, die ihnen den Zugang zum Gehirn erleichtern. Getriggert wird diese Umwandlung offenbar durch Phosphat, das von körpereigenem Gewebe bei Entzündungsreaktionen freigesetzt wird. Die Erkenntnis könnte neue Behandlungsmöglichkeiten eröffnen. Die Studie ist im Fachjournal Cell Host and Microbe erschienen.
Long-Covid-Symptome sorgen für lange Ausfallzeiten von Beschäftigten.
Im Durchschnitt waren es fast 7 Wochen, für die einzelnen Betroffenen bisher krankgeschrieben wurden. Das geht aus einer aktuellen Studie des Wissenschaftlichen Instituts der Krankenkasse AOK hervor. Die Studie beruht auf Fallzahlen von den über die AOK versicherten Arbeitnehmern aus den Jahren 2020 bis Mitte 2022. Eine akute Infektion mit Covid-19 war demnach mit durchschnittlich 9,5 beruflichen Ausfalltagen verbunden. Laut der Statistik sind seit Pandemiebeginn mehr als 20% der erwerbstätigen AOK-Versicherten wegen Corona zeitweilig arbeitsunfähig gewesen.
Sternzeit, 14. September, Trümmerregen der chinesischen Rakete. Im Juli wuchtete eine Rakete vom Typ Langer Marsch 5B ein weiteres Modul der chinesischen Raumstation ins All. 6 Tage später stürzte eine über 20 Tonnen schwere Stufe dieser Rakete unkontrolliert auf die Erde. Über Borneo und den Philippinen war zu sehen, wie das Raketenteil in die Atmosphäre eintrat, glühend seine Bahn über den Himmel zog und in mehrere Stücke zerfiel. Einige Trümmer stürzten in ländliche Regionen von Borneo. Dass ein so großes Stück Raumfahrtmüll nicht gezielt versenkt wird, ist äußerst selten. Die Lange Marsch ist weltweit die einzige Rakete, die ganze Stufen in der Umlaufbahn zurücklässt. Aufgrund der Bahnneigung der chinesischen Raumstation hätten Trümmer grundsätzlich jeden Ort zwischen knapp 42 Grad nördlicher und südlicher Breite treffen können. In Europa alle Bereiche südlich der Linie Barcelona-Rom. China setzt darauf, dass es sehr unwahrscheinlich ist, dass Reste der Rakete Häuser beschädigen oder gar Menschen töten. Doch es ist völlig aus der Zeit gefallen, Raumfahrtmüll sich selbst zu überlassen. Die NASA kritisierte zudem, dass China keine Bahndaten veröffentlichte, was sehr unüblich ist. Allerdings ermittelt das US-Militär diese Daten ohnehin durch Beobachtung der um die Erde kreisenden Raketenstufe. In den vergangenen Jahren sind bereits 2-mal solche Stufen unkontrolliert vom Himmel gefallen. Einmal stürzten die Trümmer nahe den Malediven in den Indischen Ozean, einmal trafen die Teile die Elfenbeinküste, verletzten aber zum Glück niemanden.
Das war Forschung aktuell für heute. In der Sendung Wirtschaft und Gesellschaft geht es gleich unter anderem um diese Themen. Das Kabinett verabschiedet das neue Bürgergeld und der Bund beendet die Beteiligung an der Lufthansa. Mein Name ist Lennart Pyritz. Danke fürs Zuhören und noch einen schönen Abend.